Na, ihr Lauser?
Was ist eigentlich ein Lauser?
Ja, das ist einer, das ist so ein kleiner Lümmel, so ein Frechdachs, der immer wieder allerlei Schabernack treibt und alle da so quasi deshalb, das ist so, ja, sowas in der Art.
Ich möchte es für die Hörer kurz beschreiben, weil es ist reine Schönheit, reine Ästhetik, ja, ne? Es ist die Grandezza als Trikot. Mickey Beisenherz sitzt in einem Hotelzimmer in einem Langarm-Trikot der AC Milan.
Mit der AC
Wahnsinn,
Milan.
Von Lotto. Mit,
genau.
Und das ist spannend. Das ist, sind diese Kollektionen Anfang, Mitte der 90er, wo sie es nicht mehr für nötig befunden haben, ihr Wappen aufs Trikot zu sticken, sondern einfach nur die Italien-Flagge stilisiert. Fantastisch.
Ist das nicht der Scudetto? Dann sind sie gerade Meister geworden.
Ist ja noch besser. Und Opel als Sponsor und ein weißer Kragen. Ja. Es ist wirklich, du musst davon eine Story machen. Es ist ein zauberhaft schönes Trikot.
Das mache ich. Ja. Ist es nicht schön? Finde ich nämlich auch.
Du hast dir einfach gedacht, du setzt mal einen ästhetischen Gegenpol zu der Scheiße, die sich Mike am Wochenende anschauen musste.
das ist absolut korrekt, ja, das ist richtig. Ja, Mike sitzt da auch mittlerweile als gebrochener Mann.
Ja.
Gibt es für gebrochener, also gebrochener Rest, also gibt es ein Komparativ für gebrochen, ein noch gebrochenerer Mann?
Mike, bleib mal genauso. Ich hätte davon gern einen Screenshot. Also wir nehmen ja alle drei remote auf und Mike ist ja eigentlich ungefähr 10 bis 15 Zentimeter größer als ich, aber so wie er da sitzt, als St. Pauli-Fan sitzen wir gerade wie die Orgelpfeifen und Mike ist der Kleinste. Der Mann ist kaputt. Den haben sie ins Rückgrat getreten. Der ist geschrumpft. Der ist aufgrund von St. Pauli geschrumpft. Ja, er ist wirklich der Kleinste jetzt von uns. Also liebe Hörer, stellt euch uns vor als die Daltons und Mike ist der Kleinste.
Ja. Mike ist jetzt kleiner als Pocher. Also selbst Pocher blickt jetzt auf Mike von oben herab.
Ja.
Furchtbar.
Ich leg mir mal ein Kissen unter meinen Popo, damit ich ein bisschen größer bin.
Ich setze noch einen drauf.
Was soll ich sagen?
Ich war am Donnerstag bei meiner Zahnärztin und die hat mir Upsi in die Zunge gebohrt.
Nein, wirklich?
Die hat mir Upsi mit dem Satz, ups, ich glaube, ich habe ihre Zunge traumatisiert und ich sah nur, wie das Blut die Handschuhe runterronnen. Und ich sagte, oh, das ist ja interessant, ist ja für mich als Podcaster gar nicht mal so unwichtig, wie das jetzt ausgeht, die nächsten 5 Minuten. Und selbst diese Erfahrung.
Bist du jetzt Deutschrapper? Aber da kommt es nicht so drauf an.
Auf diesem Zahnarztstuhl war nicht annähernd so schlimm, wie das, was Mike Nöcker da aushalten musste.
So.
Das ist richtig.
Ja.
Musst du, Mike, ist es jetzt eigentlich für die nächste Saison, also Klammer auf, zweite Liga, Klammer zu, ist es jetzt beim FC St. Pauli eigentlich schon so, dass sie sagen, dass sie Propofol anbieten vor den Heimspielen? Ja. Das ist offiziell schon. Also du kannst Hotdog, Bratwurst, Propofol oder vielleicht ist es sogar, wie heißt es bei Baywatch, Berlin immer, das ist verpflichtend.
Ja, aber es ist auf jeden Fall historisch. Der FC St. Pauli ist der erste Verein, der mit Haltung und linkskursiver Schrift absteigt.
Ja, finde ich super. Ja. Das war vielleicht ein bisschen sehr, also der ganze Verein war ein bisschen linkskursiv in der Kurve Richtung zweiter Liga. Ja,
die klassischen Torfenschwan. Aber Micky, weil das hier auch Fußball MML ist, kannst du bitte, ich erzähle jetzt nochmal ganz kurz den ersten Satz meiner Zahnarztgeschichte und dann machst du den Basler. Also, da hat die mir in die Zunge gebohrt und dann...
Ja, was heißt
ja,
und dann?
Zunge
wie sowas?
Geblutet.
Ach so, ja sicher, ich war schon ganz... Zunge, geblutet. Früher sind wir nicht zum Zahnarzt gegangen. Früher hätten wir uns die Zähne selber rausgerissen, wenn ich ein bisschen was hatte. Ein Loch in der Zähne, haben wir rausgerissen. Schade mal ein Loch im Zahn, habe ich dem Effe gesagt, Effe, gib mir einen Drehkick. Ich will den Zahn loswerden. So war es halt. Ich weiß, auf diesem Pfad war ich schon.
Ja, natürlich, aber das hast du doch gut gelöst. Also,
ja, finde ich auch, ne? Oder?
Aber wir müssen doch St. Pauli danken.
Ja.
Ja? St. Pauli danken, weil durch diese Niederlage gegen Leipzig nicht nur Leipzig in die Champions League eingezogen ist, sondern wir auch, und darüber wird zu reden sein in dieser Folge, meine Damen und Herren, wir ein historisches Saisonfinale im Abstiegskampf haben. 3 Teams punktgleich vor dem letzten Spieltag, der 16., der 17. und 18. Alle haben 26 Punkte. Das gab es noch nie. Es ist wie 1999. Und diese Folge heißt, egal was noch passiert, Micky, zweite Chance, wir melden uns vom Abgrund.
Wir melden uns vom Abgrund.
Ja.
Da ist es.
Ja.
Da ist es.
Na klar. Ja. Na selbstverständlich. So, klar. Ja, toll. Ich freue mich richtig. Ich habe so Bock auf diese Folge. Ihr könnt es euch gar nicht erahnen. Immerhin performt ja die zweite Liga auch mit dem, mit dem Schneckenrennen um den Aufstieg. Keiner will so richtig außer Schalke. Und deswegen haben wir ja nicht nur Punktgleichheit in der Bundesliga, sondern wir haben auch noch Punktgleichheit in der zweiten Liga, was das Rennen um den zweiten Aufstiegsplatz angeht, mit 59
Punkte. Elversberg, Hannover und Paderborn. Übrigens fantastisch, auch da habe ich natürlich wieder an einen Evergreen gedacht von Fußball MML. Elversberg fährt nach Düsseldorf, muss nur gewinnen und ist damit aufgestiegen, weil sie von allen da oben das beste Torverhältnis haben. Und dann verlieren sie gegen Düsseldorf, die ja tief noch im Abstiegskampf steckten. Und da hatten sie natürlich was bekommen?
Die Meisterflatter, beziehungsweise die Aufstiegsflatter. Ja, toll, was da alles uns wieder begegnet. Also ich muss auch sagen, ich meine, ne, auch das ist wieder ein Signum dafür, wie bescheiden wir als Bundesliga-Fans geworden sind, wenn es um Konkurrenzkämpfe angeht. Nach ganz oben müssen wir gar nicht mehr blicken. Also schauen wir gebannt auf das untere, sagen wir mal, Tabellenachtel. Ist auch okay. Ist ja auch spannend. Es ist wirklich ein bisschen wie 1999, natürlich nur mit weniger bedeutenden Clubs. Also damals war halt einfach Frankfurt war dabei, damals war Nürnberg dabei und halt eben Rostock, wenn ich mich nicht
irre. Freiburg noch.
Freiburg war auch noch in der Verlosung. Ja,
ja, das werde ich dir auch alles nochmal schön auseinanderklamüsern. Ich habe ja
sicher
Screenshots angefertigt.
Oh,
ja, verstehst
du? Ja, das Foto habe ich dir privat geschickt, Lukas. Bevor ich zum Urologen gehe und jetzt das.
So Leute, ich kann es kaum abwarten, hier in diese Folge reinzukommen.
Ja, sicher.
Ja?
Ja.
Und deswegen, damit wir auch richtig loslegen, machen wir einmal kurz hier aus der Katsching-Ecke eine kleine Information für euch. Wir bringen euch jetzt in WM-Stimmung und haben euch hoffentlich schon in MML-Stimmung gebracht, denn gleich geht's hier richtig ab.
Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
Man merkt es noch nicht überall, dass bald WM ist. Aber bei mir in den Straßen im Westen Berlins schreit es bereits von den Litwassäulen und von den Bushaltestellen und von den Plakatwänden. Denn unsere Freunde von Otto sind schon in WM-Stimmung mit dem Motto: WM 2026, wir feiern Fußball. Lieber Mike, was steckt denn hinter diesem Claim?
Etwas, was ich unter anderem bei einem TV-Spot, ist witzig, du gehst durch die Welt, ich sitze nur noch vorm Fernseher. Ich habe bei einem TV-Spot von Otto gesehen, dass man sogar den WM-Pokal zum selber basteln bei Otto kaufen kann. Insofern merkt man schon, es ist quasi das gesamte Sortiment drin, was man als Fan, was man als Spieler, was man als Gastgeber, was man braucht für die WM 2026 von Mickys Bruders Gartenlaube.
Gartenhütte. Gartenlaube, das ist ja wirklich nicht zu fassen.
Bis hin zu eurem Private Public Viewing.
Lieber Julian Nagelsmann, ich habe nur bei dir angerufen, weil ich fragen wollte, ob das schon bei dir angekommen ist. Ja, was denn? Ja, der WM-Pokal zum selber basteln, dass du den in diesem Jahr auch mal in der Hand hältst. Weil Otto, das kannst du ja alles online bestellen, habe ich gemacht. Ich habe deine Adresse, habe ich ja noch. Du warst ja bei uns angestellt. Ich hoffe, du freust dich, dass du auch mal in diesen Genuss kommst. Ja, ja, ist doch toll,
ja,
was da alles möglich ist.
Und für alle anderen gibt es natürlich auch noch Trikots, beispielsweise Bälle. Wir brauchen natürlich auch alle die Top-Fernseher, um diese geilen Spiele auch wirklich in crystal clear und bester Qualität zu sehen.
Nach dem Motto, Flat Screen, Hochgewinn.
Oh Gott. Ja, und während ich hier für jeden Flachwitz hier unterbrochen werde, in meinem kleinen euphorischen Epilog über das Gesamtangebot von Otto bei der WM 2026, könnt ihr auch einfach mal reinschauen. Wir packen euch den Link natürlich zur WM-Themenwelt in die Shownotes und dann seht ihr eben alles, was so Sortimentsvielfalt bei Otto zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 so gegeben ist.
Du hast es nicht so gewollt, das weiß ich ganz genau. Aber natürlich ist ein Gag über einen Flatscreen der Flachwitz im eigentlichen Sinne.
Also, Geht da mal durch und tut was für eure Sortimental Health, versteht ihr?
So ist das. Otto hat einfach alles für die WM.
Liebe Fußballfreunde, der Reklameskorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
Das ist die maximale Demütigung. Das gefällt mir, das bleibt genauso drin, wie Mike noch ein letztes Mal versucht, tapfer, die Werbung zu und dann selbst der Producer die Schnauze voll hat und sagt, ich hau jetzt schon mal hier die Musik rein. Fantastisch, sehr gut. Ja, aber das ist, wenn man Pauli-Fan ist, dann hat man, muss man für den Spott nicht sorgen, ne? Ja. So, Mike, bitte nochmal.
Nein.
Gut.
Damit ist die Stimmung hier gesetzt, würde ich mal sagen.
Ach, ja, das ist wohl, das ja. Wohl wahr, ja.
Ich muss wahrscheinlich so hart einstecken wie in den letzten 9 Jahren zusammen, nicht? Endlich haben mich meine beiden kleinen Schweine und Mitstreiter an der Ecke, wo sie mich haben wollen, genau, nämlich quasi genau in den Seilen. Ja.
Ja, genau.
Gut.
Das ist absolut korrekt. Gut. Ja. Aber jetzt macht schon fast keinen Spaß mehr, weil du so gebrochen bist, dass es jetzt auch schon kaum noch Lust macht, drauf rumzutrampeln.
Okay, ich baue mich
nochmal
kurz auf.
Ja, ja.
Streck mich nochmal, reck mich nochmal, versuche mich nochmal in Frühform zu bringen und sage an dieser Stelle, Musik bitte. Damit begrüße ich euch zu einer neun. Und trotzdem, fantastischen Folge Fußball MML in der langsam endenden Saison 25-26. Und bitte begrüßt an dieser Stelle das Gender-Sternchen von Fußball MML. Hier ist Micky Beisenherz.
Und das ist aber auch, das ist aber auch
und,
sehr schön.
Und hier ist der Mann, dessen Verein nicht mal Otto retten könnte. Hier ist Mike Nöcker.
Attack, attack.
Jetzt,
ich kann immer noch sagen.
Attack, attack. So, jetzt hast du mir natürlich, die Anmoderation für Mike weggenommen.
Mach,
Ich hatte eigentlich gesagt, naja, es war so sinngemäß, also er ist gefühlt seit 22 Staffeln dabei und ist wieder mal Gewinner unserer Herzen. Hier ist der Menowin Fröhlich von Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker.
Aber das ist aber auch das Einzige, diese Anmoderation ist das Einzige, wo er dann fröhlich ist.
Das stimmt, Wenigstens als Menowin ist er fröhlich, ja. Mike Nöcker. Wobei Mike ist der einzige Bio-Deutsche, der noch eine Nuance dunkler ist als Menowin Fröhlich. Das ist ja absurd, ne? Menowin geht ja so gerne auf die Sonnenbank. Er ist ja mittlerweile wirklich dunkler als Robert Downey Jr. in Tropic Thunder, ne? Es ist wirklich faszinierend, weil wie das einfach, das ist wirklich schon, also es gab Jahre in den letzten, in dieser Dekade, da hätte man ihn einfach wegen Blackfacing gecancelt. Er hätte, also, aber gut. Sei es drum, wir schweifen ab.
You never go full retard.
Das ist schön. Sehr gut. Ist das gut. Naja, nee, also es ist wirklich ein, also zunächst einmal erstmal der Versuchsaufbau für den letzten Spieltag für mich. Ich werde in Paris sein, weil Oliver Polak dort seinen 50. Geburtstag feiert. Und wir werden schöne Dinge tun. Ich werde aber allen Beteiligten sagen, wir können alles machen am Geburtstag von Oliver Polak. Aber zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr braucht mir von euch keiner auf den Sack zu gehen. Da werde ich nämlich schön durch Paris spazieren und mir die Bundesliga-Konferenz anhören, weil es kann nichts wichtiger sein als das. Also wie einst 2011, also vor 15 Jahren, als Wolfsburg schon einmal in der Verlosung war und ich durch Lissabon spazierte, wie ich es ja unlängst erzählte und immer wieder Euros nachschmiss, weil das Datenpaket nicht reichte. Dieses Problem habe ich dieses Mal, glaube ich, nicht, aber es wird natürlich fantastisch. Ich spaziere durch Paris, ich blicke auf die Seine, in einer Stadt, die mit dem Abstieg, also in dem Sinne jetzt wenig zu tun hat, und höre mir dann an, wie es da steht in Hamburg beim FC St. Pauli. Oder wie es spielen, Heidenheim spielt in Mainz, ne?
Nee, zu Hause gegen Mainz.
Zu Hause
die
auch
haben
noch.
Sich, ach, das ist ja noch die geiler. Haben sich das Endspiel zu Hause nicht nur erkämpft, sondern auch redlich verdient.
Aber hätte ich das hätte mir doch vor Jahren, wenn ich gesagt hätte, pass mal auf, ich werde im Jahr 2026 durch Paris spazieren und werde völlig gebannt am Wildempfänger hängen, weil ich wissen will, wie es in Heidenheim steht. Die Leute haben gesagt,
doch
und was noch, und wird noch, wird Trump Präsident
ich
oder
setz
was?
Ich setze noch einen drauf,
ja,
um zu schauen, ob Heidenheim noch einmal in die Relegation schafft, um dann dort den Kracher der vergangenen Saison
gegen Elversberg.
Nochmal neu aufzuführen gegen Elversberg. Man schaut also, was macht, also erzähl das jemandem als Zeitreisen. Du fliegst 25 Jahre zurück, triffst dein eigenes Ich, du hast alle Cola-Dosen, auch die der SG Wattenscheid. Und dann kommt einer und sagt dir, pass auf, du sitzt da irgendwann und du fieberst total mit, schafft es Elversberg in die Bundesliga und bleibt Heidenheim drin. Und dein damals 15- oder 20-jähriges Ich sagt, wer?
Ja. Ja.
Ich finde, wir müssen ganz kurz auch nochmal die Gesamtsituation eigentlich der Bundesliga immer besprechen, weil früher war es ja so, da hieß es immer, wer 40 Punkte hat, bleibt drin. 40 Punkte reichen zum Klassenerhalt. In diesem Jahr reichen 32 Punkte, um die Klasse zu halten. So geschehen bei Werder Bremen und beim 1. FC Köln, die eben trotz dessen, dass sie nur 32 Punkte erreicht haben, nicht annähernd mehr in Abstiegsgefahr sind, sondern gerettet sind, und zwar vor dem letzten Spieltag. Und das sagt natürlich ehrlicherweise auch einiges. Und wenn wir dann weiter hochgehen und wir merken, dass wir bis Platz 10, den ersten FSV Mainz 05, nur 37 Punkte haben, dann wissen wir
die
auch...
Die Qualitätsdebatte, ne?
Naja, aber es gibt einen Grund. Weil die Bayern alle anderen Punkte haben.
Ja, genau.
Wenn die Bayern alle Punkte haben, dann hat der Rest halt keine mehr.
Wir können aber nicht alles den Bayern vorwerfen, weil die spielen ja auch nur jeweils zweimal gegen die jeweilige Mannschaft. Also können sie auch nur 6 Punkte wegnehmen. Aber mal ganz unabhängig davon, das sagt natürlich sehr, sehr viel. Das sagt zum einen, dass die Qualität da unten in der Bundesliga jetzt nicht unbedingt besser geworden ist. Und zum anderen sagt es natürlich auch, dass man eigentlich mit ein bisschen Geschick und mit ein bisschen smarter Kaderplanung durchaus die Chancen gehabt hätte, in der Liga zu bleiben.
Ja, oder sogar europäisch zu spielen.
Genau, da können wir erstmal mit einigen Vereinen gratulieren. Arbeiten wir es doch mal so ab. Wir können den Augsburgern gratulieren zu der Sandro-Wagner-Reißleine und der Entscheidung für Manuel Baum als Rückkehrer und Trainer für diese Saison. Sie können ja, wenn Freiburg am letzten Spieltag zu Hause nicht gewinnt, die spielen gegen Leipzig, und Frankfurt es auch nicht schafft, kann ja Augsburg am Ende dieser irren Saison noch in die Conference League einziehen. Platz 7, darüber können wir nachher nochmal sprechen. Aber also Augsburg, 43 Punkte, plötzlich noch ein Europacup-Anwärter, das hätte ja zur Winterpause auch niemand gedacht. Der HSV bleibt drin.
Gratulation an dieser Stelle
Köln
übrigens.
Köln bleibt drin. Ich weiß gar nicht mehr, wann das, wahrscheinlich gar nicht so lange her, aber wann das letzte Mal der Fall war, dass beide Aufsteiger einfach drin geblieben sind, überm Strich, was natürlich hervorragend ist. Wahrscheinlich war es letzte Saison, aber ich habe es einfach wieder vergessen. Nee, letzte Saison ist auch egal. Aber auf jeden Fall kann man sagen, Frankfurt und Köln, über die wir uns so gefreut haben, die Traditionsclubs sind zurück im Oberhaus, haben es beide geschafft. Nicht allein Hamburg, nur, weil sie gute Arbeit geleistet haben, sondern weil die dahinter sehr schlecht gewirtschaftet und gearbeitet haben. Das muss man halt auch feststellen, weil sowohl die lange Durststrecke des 1. FC Köln als auch das, was der HSV teilweise veranstaltet hat, hätte in anderen Saisons wohl dazu getaugt, den Weg in die Zweitklassigkeit wieder gehen zu müssen. Selbes gilt übrigens auch für den Standort Bremen. Und da hat sich die Süddeutsche in Person vom Autor Thomas Hürner zu einem zynischen Kommentar hinreißen lassen. Und den möchte ich den Anfang kurz vorlesen, weil da steckt alles drin, was du über die Bundesliga wissen müsst. Zyniker könnten sagen, dass Werder Bremen alles, wirklich alles versucht hat, nur um am Ende denkbar knapp am offensichtlichen Vorhaben zu scheitern, krachend ins Unterhaus zu stürzen. Vorwerfen lassen mussten sich die Bremer am Samstag jedenfalls nichts. Sie verloren standesgemäß 0-1 bei der TSG Hoffenheim und verschafften sich einen zusätzlichen Nachteil, indem sie sich die früheste rote Karte der Clubgeschichte einhandelten. Nur die Konkurrenz machte mal wieder nicht mit. St. Pauli und Wolfsburg verloren ihre Spiele ebenfalls und untersagten somit jene Hilfestellung, die Werder am vorletzten Spieltag so dringend gebraucht hätte. So wird die Ausbeute von 32 Punkten nun auf jeden Fall zum Verbleib in der ersten Liga reichen.
Ja, es ist halt einfach eine verdammt dünne Suppe, ne? Muss man einfach sagen. Ich würde jetzt gerne mal nachgucken, wie das eigentlich in den anderen Ligen so ist. Weißt du, so Spanien und Italien, mit wie vielen Punkten die zum Beispiel in den Europapokal kommen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Da muss man,
Wahrscheinlich immer gucken, wo steht Celta Vigo, sowas in den letzten Jahren.
Genau. Ja, sowas. Aber ne? Der Celta Vigo-Index.
Während du suchst, kann ich ja nochmal sagen. Also, ich finde, der HSV und Köln haben das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht. Die haben, und das hat Mike oft schon in diesem Podcast erzählt, einfach im Sommer sehr gut gearbeitet, sehr gute Leihspieler geholt, wo man jetzt im Fall von Vieira gucken muss, bleibt der, Vucevic geht ja auf jeden Fall zurück.
Ja.
Wobei ja. er nicht, noch immer nicht weiß, ob sein Verein dann in der Premier League spielt in der kommenden Saison. Das muss man dann auch mal anschauen. Aber gute Leihspieler geholt, Köln übrigens auch. Da gibt es jetzt viele Kaufoptionen im Sommer, die gezogen werden müssen für viel Geld. Aber jemand wie Tom Kraus, auch ein Zugang wie Ragnar Ache, Bülter, die haben ja alle richtig gut funktioniert, auch wenn es zwischendurch halt mal dann keine Punkte gab und wenn man unten reinrutscht und so. Aber Köln und der HSV haben es geschafft. Bremen hat es mit wirklich viel Dusel und Stay im Mittelfeld als Tormaschine geschafft. Das muss man, Jens Stay mit irgendwie was 9 oder 10 Saisontreffern. Ja, und die haben aber Glück gehabt, dass sie nicht reingerutscht sind. Union auch. Auch Union hat eine Saison.
Marie-Löse Eta übrigens, herzlichen Glückwunsch. Erste weibliche Trainerin, die einen Sieg in der Bundesliga holt.
Genauso eine Tautologie
die einzige
wie das deutsch-deutsche Europapokalspiel.
Weibliche
ne?
Trainerin, ne?
Ja, man weiß, Kinder, es ist doch wohl so. Man weiß es doch nicht mehr. Wenn der Otto Rehhagel morgen sagt, ich lasse mich als Frau lesen, dann hat er sogar rückwirkend 98. Aber es ist ja auch wurscht. Übrigens, Celta Vigo auf Platz 6 in La Liga mit 50 Punkten. Und auf Platz 7 ist dann Getafe. Mit 45, nur mal so als kleiner Richtwert. Ich liefere euch gleich noch die Serie A,
ne? Muss man auch noch sagen, es ist eine 20er-Liga.
Ja, 20er-Liga, genau. Ja.
Das heißt, ihr habt vier Spiele mehr.
Der DFB ja auch mal.
Ist richtig.
Ist richtig.
Ja. Stimmt. Nach der nach dem Mauerfall, genau. Also zum, ich glaube einmal oder zweimal, das muss ja dann so 91, 92 gewesen sein oder so. Als ich gesagt habe, wir müssen jetzt aber ein bisschen Desastin.
Also was, so. Was Mike aber eigentlich vor so 10 Minuten sagen wollte, ist, es wird schlecht gearbeitet und die drei, die jetzt unten drin stehen, haben es natürlich verdient, aber mindestens 3 bis 4 andere hätten es genauso verdient. Und das hatte man, glaube ich, in der Form lange nicht. Und es klafft dann doch eine Riesenlücke zwischen den 8 bis 9 Teams vorne in der ersten Tabellenhälfte, die einfach um Europa mitspielen können. Also das geht ja dann eben bis Augsburg. Augsburg auf dem 9. Platz, die können eben auch noch in die Europa League, in die Conference League in diesem Fall einziehen. Die ersten 9 können gucken, ob es nach Europa geht und die anderen 9, die 9 in der zweiten Hälfte gucken einfach nach unten. Ja,
du hast halt einfach wirklich, also dieser Mittelbau der Liga, ne? Du hast im Grunde genommen so die ersten 4, 5, das sind relevante Clubs, das ist dann jetzt so halt eben Stuttgart, Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Bayern, so die Ecke. Dann hast du diesen unglaublich grauen Mittelbau. Da ist aber im Grunde genommen reicht es für alle schon auch direkt zum Abstieg. Also im Grunde genommen kannst du sogar fast sagen, ab Platz 6 müssen alle schon nach unten schauen, wenn du dir mal die Punktzahl anguckst. Übrigens in der Serie A auf Platz 5 ist die Roma mit 67 Punkten. Auch eine 20er-Liga, ist dann auf den letzten 3 Plätzen. Also bei US Lecce auf Platz 17 kann mit 32 Punkten den Abstieg verhindern. Immerhin. Aber trotzdem, also du siehst da, da gibt es dann tatsächlich gewisse Unterschiede. Und bei dieser Qualitätsdebatte ist insofern immer ein bisschen schwierig, weil dann natürlich halt eben der SC Freiburg damit reinstrahlt, der dann gleichzeitig im Finale der Europa League ist. Sensationeller Erfolg. Da weiß man dann nie so hundertprozentig, welche Schlagrichtung soll ich denn jetzt hier nehmen, wenn ich die Liga und die Qualität beurteile. Jetzt
bist du tatsächlich schon in eine Richtung abgebogen, in die ich erst nachher wollte. Aber die Absurdität SC Freiburg, kurz mal besprochen, die stehen jetzt im Europa League Finale und haben damit 2 Europa-Endspiele vor der Brust. Ihr Heimspiel kommenden Samstag gegen RB Leipzig und dann 4 Tage später das Finale gegen Aston Villa in Istanbul. Mhm. Und die Konstellation ist so, wenn sie gegen Leipzig verlieren, aber gegen Aston Villa gewinnen, dann sind sie in der Champions League. Wenn sie gegen Leipzig gewinnen und gegen Aston Villa verlieren, sind sie in der Conference League. Wenn sie beide Spiele verlieren, ist gar nichts. Weil Europa League steht gar nicht zur Debatte. Also die können 7. werden, dann gehen sie in die Conference League. Oder sie verspielen den 7. Platz noch. Dann müssen sie aber das Europa League Finale gewinnen, um nächstes Jahr europäisch zu spielen. Dann sind sie aber sofort in der Champions League. Und das ist eine dermaßen bekloppte Situation, die auch für den Trainer Julian Schuster relativ doof ist, weil er kann ja gegen Leipzig eigentlich niemanden schonen für das Finale 4 Tage später, weil er muss eigentlich gegen Leipzig, die ja für die Champions League schon qualifiziert sind, auf Sieg spielen, um sicher nächstes Jahr europäisch dabei zu sein, nämlich in der Conference League. Das heißt, du bündelst noch mal deine Kräfte für die Conference League drohst dadurch aber, die Champions League zu verspielen. Und das ist dahingehend auch eine schwierige Situation, weil sie ja nicht auf irgendjemanden treffen, sondern auf Aston Villa mit dem Trainer Unai Emery. Und das ist
die sind übrigens gerade auf Platz 5 in der, ja. Also sind ja auch nicht so schlecht, ja, ne, in der Premier League.
Der steht nicht nur auf Platz 5 in der Premier League, sondern der ist ja auch Mr. Europa League himself. Der hat das Ding schon 4-mal gewonnen. 3-mal mit Sevilla. Einmal mit Villarreal und hat es nur einmal das Finale gegen Chelsea verloren, als er bei Arsenal kurz Trainer war. Scheiße. Das heißt, er steht vor seinem 5. Triumph in der Europa League. Ja. Und dann weißt du, du hast Unai Emery und Aston Villa, den, wie wenige wissen, 5. der Premier League derzeit, den hast du vor der Brust. Ja. Du musst aber gegen Leipzig eigentlich mit der vollen Kapelle antreten, weil du ja irgendwie noch Platz 7 sichern willst. Deshalb hab ich aber heute Morgen mal meine zwei Freiburger Freunde angerufen, die auch beide Tickets für Istanbul gebucht haben, vor Monaten schon, weil sie grenzenlose Optimisten sind. Also sie haben Tickets für Istanbul, also Flugtickets, aber keine Tickets fürs Stadion. Das wird sich irgendwie finden, so wie viele Freiburger.
Verstehe.
Und die sagen aber auch, ey, im Zweifel schenkt doch die Conference League her. Und schon die Besten gegen Leipzig, dann wirst du halt Achter, machst nächstes Jahr mal im Zweifel, das wäre dann Worst Case, Europa-Pause, aber bündel doch die Kräfte und versuch, dieses einmal in 100 Jahren Finale zu gewinnen und dann nächstes Jahr in der Champions League zu spielen. Und diesen Gedanken kann gar nicht sehr gut nachvollziehen.
Ja, kann ich auch nachvollziehen, weil diese Conference League, das ist zwar irgendwie auch ganz lustig da mal irgendwo, wo tourt man dann da rum, ne? Also früher hätte man gelacht und gesagt, Bodo Glimt, geht ja auch nicht mehr. Aber ja, also ich weiß nicht, wie einträglich das für den Verein ist, aber Freiburg kommt, glaube ich, ganz gut ohne die Kohle klar. Dann hast du nicht die Doppelbelastung, weil wir wissen auch, was das dann für die Liga meistens in der nächsten Saison bedeutet, dass du nämlich da irgendwie immer um Platz 12 herumkrauchst. Also ist ein guter Gedanke. Andererseits ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, also die ganzen Spitzenleute jetzt zweimal einzusetzen, denn das heißt ja nicht umsonst, Schuster, bleib bei deinen Leistern. Ja.
Das ist sehr stark. Dann habe ich auch noch einen richtig bekloppten Gedanken. Wusstet ihr, dass der SC Freiburg in der Europa-League-Saison alle Heimspiele gewonnen hat? Jedes einzelne Heimspiel haben sie gewonnen. Zuletzt jetzt gegen Braga. In einem Stadion, das sie ja neu gebaut haben und das sie in weiser Voraussicht schon bei der Grundsteinlegung Europa-Park genannt haben.
Ja, ach so, natürlich. Ja, man hätte sich eigentlich auch denken können,
selbstverständlich.
Oder?
Habt ihr übrigens gesehen, das kleine Exkurs, und dann müssen wir natürlich nochmal über die Bundesliga reden. Habt ihr gesehen, es gab ja einen Platzsturm, als man das Finale erreicht hat?
Das ist das Deutscheste, was ich seit langem gesehen habe. Und dann, also deutscher geht's nicht.
Aber süß, Platzsturm. Ja. Und dann kommt die Stadiondurchsage. Bitte geht alle wieder vom Rasen runter und zack, gehen alle wieder vom Rasen runter.
Ja, aber sowas gibt's wirklich nur in Baden-Württemberg. Das gibt's nur in Baden-Württemberg.
Es wäre, dieser Platzsturm wäre nur breisgauiger gewesen, wenn die alle mit dem Jobrad da runtergefahren wären.
Alle
mit dem Jobrad auf dem Rasen, dann jetzt nur, geht's bitte zurück.
Ja. So sind sie zumindest Tempo 30 zurückgelaufen.
Aber trotzdem muss man sagen, Julian Schuster.
Ja.
In der Kurve, auf der Tribüne, zwischen den Fans, wirkte echter als Ralf Rangnick in der Kutte. Ihr habt es doch gesehen, oder?
Ja, natürlich. Ja. Aber da denkst du natürlich mittlerweile 5-mal, dass es AI ist. Also du googelst das jetzt 8-mal und du brauchst jetzt mittlerweile 8 Quellen, um zu glauben, dass das jetzt nicht irgendwie AI ist oder so. Rangnick in der Kutte.
Wirklich nicht zu glauben. Also das dieses Bild, das rahme ich mir.
Also, ihr habt gehört, wirklich toll. Diese Fußballsaison hat uns einige, wenn auch wenige, aber dennoch schöne Fußballmomente gezeigt. Der SC Freiburg war natürlich ganz, ganz oben mit dabei, was wirklich Lieferant von schönen Fußballmomenten in der Euroleague gewesen ist. Und wir drücken natürlich die Daumen. Sie sind natürlich krasse Außenseiter, weil Aston Villa ist ja 5. in der Premier League. Sie sind ja krasser Außenseiter.
Wissen ja viele gar nicht.
Hat Unai Emery nicht auch schon 4-mal die Europa League gewonnen? Das wolltest du doch uns jetzt erzählen.
Das wollte ich auch erzählen, ja.
Ich möchte aber noch einen letzten Gedanken loswerden. Okay. Ein Leistungsträger von Freiburg war in der Saison ja Suzuki. Das heißt, du musst eigentlich nur deinen Ex-Sponsor als Spieler verpflichten. Und damit präsentiere ich Herthas neuen Stürmer Bad at Home.
Ja. Sehr gut. So, kommen wir mal zurück zur Bundesliga.
Und du weißt, dass Freiburg auch Bundesliga ist, ne?
Ja, aber wir haben ja jetzt, Schlaumeier. Muss ich jetzt mal an dieser Stelle sagen.
Schlaumeier. Das ist jetzt wirklich der, Mike, also da hast du jetzt wirklich, um Lukas jetzt mal einen zurückzugeben, hast du wirklich, also das ganz oben
Regal. Das ist wie die Szene bei Hook. Das ist wie die Szene bei Hook mit Robin Williams, wo sie alle die mit den verlorenen Jungs am Tisch sitzen und dann sagt der eine zu Robin Williams, du Mathelehrer.
Ja, schön. Aber bitte, Mike, du wolltest seit ungefähr 4 Minuten einen Gedanken noch fassen.
Naja, ich bin so wahnsinnig neidisch, weil Lukas hat ja eben so wahnsinnig tolle Transfers nacherzählt, die
ja
in der Bundesliga getätigt wurden. Also das beste Beispiel ist, da haben wir oft drüber geredet, dass der HSV halt sich mit Lokonga, mit Viera und Vuskovic den Klassenerhalt geholt hat. Es gab auch tolle Transfers in der Winterpause, wo man ja auch beim FC St. Pauli vielleicht hätte drüber nachdenken können, sich zu verstärken, weil sturmmäßig läuft es ja jetzt nicht so gut. Ironischerweise haben sie ja die gleiche Tordifferenz wie der erste FC Heidenheim, aber sie haben natürlich weniger Tore geschossen. Sie haben übrigens auch weniger Tore geschossen als Zweitliga-Absteiger Preußen Münster. Um mal jetzt hier richtig populistisch zu werden. Aber ich meine, während andere Vereine Edin Dzeko, Geraldo Becker oder auch Gregoritsch geholt haben, hat der FC St. Pauli im Winter Taichi Ihara geholt, der offenbar so schlecht ist, dass er kein einziges Spiel für den FC St. Pauli gemacht hat.
Gar nicht gut.
Und das muss man bei den vielen, vielen sehr, sehr schlechten Stürmern vom FC St. Pauli erstmal schaffen.
Der ist so schlecht. Ja. Der steht bei Herthas Sportdirektor Benny Weber ganz oben im Notizbuch. So schlecht ist der. Der kommt garantiert zu uns. Nein, man sieht den Unterschied schon. Er trifft ja in der Bundesliga nur doppelt als gebürtiger Hamburger, wenn er in Hamburg spielt, nämlich gegen St. Pauli am Millerntor und jetzt gegen den HSV. Matanovic vom SC Freiburg ist ein super Transfer, hat europäisch auch echt groß aufgelegt und so. Und so jemand fehlt natürlich dann St. Pauli, wenn du einfach das Tor nicht triffst. Und ja, sie waren für Christoph Kramer lange Anwärter auf einen Europapokalplatz, aber dafür haben sie einfach zu wenig Tore geschossen und deshalb kommt es jetzt eben zu diesem Finale. Aber
ironischerweise ja Matanovic ausgebildet beim FC St. Pauli.
Das war ja der Gag.
Und passenderweise, ja, aber der Satz geht ja noch weiter, und passenderweise hat er natürlich, als er bei St. Pauli gespielt hat, auch nicht getroffen. Also der hat seine Blüte tatsächlich erst erlebt, nachdem er St. Pauli verlassen hat und dann ja über die Station Frankfurt dann ausgeliehen und jetzt in Freiburg einfach eine fantastische Saison gespielt hat.
Da frage ich dich, weil es jetzt wirklich so um die Niederung und Richtung zweite Liga geht. Bei uns, bei Hertha, gibt es so eine Geschichte seit Jahren, es gibt einen Fluch. Also du kannst die besten Stürmer der Bundesliga verpflichten, aber sobald sie mit dem Wagen, mit ihrem Auto an der Schranke an der Hans-Braun-Straße vorbeifahren, sobald sie ihr Auto an der Geschäftsstelle parken, verlieren sie ihr Mojo. Du kannst holen, wen du willst. Du kannst Arthur Wichniarek auch zweimal holen und der hat zweistellig getroffen bei Bielefeld. Das wird nicht funktionieren. Gibt es auch einen Millern-Torfluch? Also werden die Spieler schlechter, wenn sie zu St. Pauli kommen, oder holt ihr einfach schon schlechte Spieler?
Ich glaube Letzteres. Also wir haben ja auch mal eine Zeit lang gute Spieler geholt. Burgstaller beispielsweise hat sich ja extrem gut...
Entschuldige bitte.
Gut integriert und auch Tore geschossen und ähnliches. Also wir haben ja auch wirklich auch Stürmer gehabt, die auch zweistellig getroffen haben, aber irgendwie ist diese Serie komplett abgerissen und endet einfach in einer totalen Katastrophe und einem Vollausfall.
Ich werde nie vergessen, als ich ziemlich zu Saisonbeginn da in der Loge rumstand, mir das Spiel angesehen habe und da hatte, da hat St. Pauli gegen Augsburg gewonnen, damals noch mit Sandro Wagen als Trainer. Und hinter mir stand Basti Walter, ein feiner Kerl, ich mag ihn sehr, liebe Grüße, und also war völlig begeistert vor der Kaderplanung. Ich zitiere nochmal, der Bornemann, der hat gekocht. Das habe ich nicht vergessen, wie Basti Walter ausgereist, der hat gekocht. Aber was ist denn da passiert? Das war ja eher Niedrigtemperaturgare. Also,
darf ich bitte darauf hinweisen, dass es vor der Saison und vor dem Schließen des Transferfensters zwei Folgen Mike mit AI macht sich Sorgen um seinen FC St. Pauli gegeben hat. Also Ja. Das konnte man schon sehr, sehr sehen, dass St. Pauli den schwächsten Kader der Liga hat. Und das ist dann auch durch die Wintertransfers, die St. Pauli übrigens auch mal sehr, sehr gut konnte. Es gab ja mal eine Saison, wo man auch in der zweiten Liga 18. Gewesen ist und dann unter anderem einen Spieler namens Moladali verpflichtet hat und dann eine riesen Aufholjagd gemacht hat und glaube ich noch als 9., 8. oder 7. irgendwie sowas endete. Also das kann St. Pauli ganz gut, aber offensichtlich ist dieses Momentum verflogen.
War das mit Olaf Jansen als sportlichem Leiter und Ewald Lien als Trainer, wo sie da nochmal diese Fabelrückrunde gespielt haben. Aber ich kann mich erinnern an meinen Geburtstag. Am 29. August vergangenen Jahres gab es das Derby gegen den HSV. Und weil Mike und Lena und Nils aber alle sehr gute Freunde sind, waren sie trotzdem auf meinem Geburtstag und haben dann aber das Spiel, weil wir das ja auch vorher so geregelt hatten, auf dem Handy geguckt. Mhm. Und da war die Euphorie grenzenlos. Weil wie ging das Spiel aus? 2-1 oder 2-0? 2-0. Und da dachte man noch, und ich weiß noch, den Gedanken hatte jeder an dem Abend, da trifft der schon reife Bundesligist im zweiten Jahr auf die Greenhorns von der Müllverbrennungsanlage. Und die müssen jetzt erstmal gucken, wie sie sich in der Liga zurechtfinden. St. Pauli hat da irgendwie schon die Bundesliga für sich geknackt. Ja. Das zweite Jahr könnte so ein Heidenheim-Jahr werden, wo es vielleicht sogar in die Conference League geht. Also nicht nur Christoph Kramer war ja kurz erfolgsbesoffen, was den FC St. Pauli anging, sondern viele der Fans ja auch, weil man gedacht hat, ach ja, wir können da nicht nur mithalten, wir sind im zweiten Jahr sogar noch einen Tick besser, weil sich die Mannschaft gefunden hat. Und dann siehst du aber mal, was dieser Derby-Sieg so früh in der Saison wert war. Nämlich gar nichts.
Ja, genau, nix. Also nix, man hatte, das war so Awakening-Moment, ne? Aber die haben irgendwie kurz mal gut gespielt und dann sind sie wieder in ihre Normallethargie zurückgefallen. Und,
genau, aber jetzt können wir auch langsam mal sagen, ich merke nämlich gerade, ich kriege so einen leichten St. Pauli-Abturn.
Ja, pass auf, dann rette ich dich, dann rette ich dich mit dem, was bei dir immer hilft, Folklore und Historie.
So. Ja, deswegen sind wir doch alle Fans zu. Wir
haben diese 26 Punkte. Und es ist ja nun so, die Konstellation Heidenheim zu Hause gegen Mainz, Wolfsburg zum Abstiegsendspiel auf St. Pauli.
Wahnsinn.
Um Lena zu zitieren, die sagte, sie hat 90 Minuten Wolfsburg gegen die Bayern gesehen, sie hat 90 Minuten St. Pauli gesehen. Wenn alles normal läuft, schießt Wolfsburg die ab. Sollte das so stattfinden, würde sich ja, egal was Heidenheim veranstaltet, im Heimspiel gegen Mainz, Wolfsburg retten. Wegen des dann besseren Torverhältnisses. Sie sind im Moment 3 vor. Es kann natürlich auch sein, dass dieser FC St. Pauli sich nochmal zusammenreißt und Wolfsburg schlägt, zum Beispiel 2-1, und Heidenheim gewinnt parallel 3-0 gegen Mainz. Dann wäre Heidenheim auf dem Relegationsplatz. Ja, was ich halt wirklich am Geiz finde, ist, St. Pauli reißt sich zusammen, schlägt Wolfsburg, steigt aber mit Wolfsburg zusammen ab und Heidenheim rettet sich in die Relegation. Das wäre mein Wunschszenario an dieser Stelle. Auch wegen St. Pauli und wegen Frank Schmidt. Also ich glaube aber, Wolfsburg ist Stand jetzt schon der Favorit auf diesen 16. Platz. Heidenheim muss an St. Pauli glauben und an sich selbst. Und dann gehen wir mal zurück, weil du ja es immer wieder schon zitiert hast, dieses 99er-Finale, das war ja dahingehend irre, es waren ja schon zwei sicher abgestiegen, nämlich die Gladbacher, deines Bruders, und eure Bochumer mit 21 und 29 Punkten. Vor dem letzten Spieltag hatte Frankfurt als 16er 34, Rostock hatte 35, Freiburg hatte 36, Stuttgart hatte 36 und Nürnberg auf dem 12. Platz hatte 37, also 3 Punkte vor und das leicht bessere Torverhältnis gegenüber Frankfurt. Deswegen haben sie sich natürlich in Sicherheit gewiegt.
Jetzt müssen die Blumen kommen, Lukas. Jetzt müssen die Blumen kommen, sonst ist es nicht, vollständig. Naja, das Schöne an der Sache oder das Absurde an der Sache war ja, dass Friedel Rausch, der Trainer der Nürnberger, schon vor dem Spiel von Michael A. Roth, die Älteren werden sich erinnern, ich habe eine Waffe zu Hause, man müsste bei den Spielern mal durchpusten durch denen ihre Hirn. So, hat ja ihm vorher schon die Blumen überreicht als Dank für den Klassenerhalt. Stimmt. Das wird ja mal besser. Ja, und dann kam Fjørtoft.
Genau, und dann kam Fjørtoft mit der großen Geschichte, die mir ja Harry Koch mal erzählt hat, dass Kaiserslautern, die sich, glaube ich, für die Champions League schon qualifiziert hatten oder so, auf jeden Fall sind die nach Frankfurt gefahren und Otto Rehhagel hat gesagt, ach, 36 Grad im Schatten, lasst uns doch noch einen Verdauungsspaziergang vor dem Spiel machen. Und dann haben sie sich am Rande von Frankfurt ohne Sonnenschutz und ohne Sonnenhüte hat sich die gesamte Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern verlaufen. Einige Spieler
in einem Neubaugebiet
hatten sicht- und hörbar einen Sonnenstich, gingen dann in dieses Endspiel gegen Frankfurt. Und die Frankfurter brauchten ja genau diese vier Tore vor. Und dann macht Fjortov den Übersteiger.
Ja.
Und parallel schießt Frank Baumann den Ball in die Arme von Richie Goltz. Baumann,
genau.
Nürnberger, der aber schon einen Vertrag in Bremen unterschrieben hatte, die ja auch noch in der Verlosung war. Und am Ende, wir melden uns vom Abgrund, stiegen die Nürnberger, die wirklich die beste Ausgangslage hatten, wegen der weniger geschossenen Tore gegenüber Frankfurt ab. Sie hatten beide ein Torverhältnis von minus 10, aber Nürnberg hatte nur 40 Tore geschossen und Eintracht Frankfurt, auch dank Jan Arve Fjortov, hatte 44 erzielt.
Und was haben die für Tore geschossen? War ja nicht nur Fjortov ist das Gebhardt. Bekannteste, aber Marco Gebhardt, einer der wahrscheinlich höchst veranlagten Spieler der Bundesliga, ein richtig geiler Kicker, der tolle Tore gemacht hat, hat ein sensationelles Tor gemacht. Er hat doch, glaube ich, noch den Okocha gemacht auf der Außenlinie so, ne? Und dann hat er das Ding, glaube ich, sogar mit dem Außenriss reingeknüppelt, also ein Wahnsinnstor, so ein Ding, wie man das sonst nur von Jörg Böhme gesehen hat, so zu der Zeit. Also ein irres Spiel, ein irres Spiel. Es war ein knalleheißer Tag im Mai. Und also zum Verlieben, damals noch die RAN-Bundesliga-Konferenz, die man sich dann später noch angehört, Slavomir Majak für Hansa Rostock, der dann auch noch am Zaun stand und so, sensationell. Und das ist natürlich genau das, weshalb wir den Fußball lieben und uns in den Fußball verliebt haben, genau wegen dieser ganzen Scheiße. Ein Sternchen würde ich setzen, war es nicht sogar so, dass Kaiserslautern wegen dieses Spiels sogar die Champions League noch verspielt hat? Ich glaube, die haben sogar deshalb noch die Champions League vergeigt. Ich glaube, das war also noch dramatischer. Also, das wird man im Zweifel korrigieren. Und nach der Pause, die wir jetzt vermutlich machen werden, da reden wir dann natürlich gleich nochmal über Heidenheim. Also ein paar Worte müssen wir darüber noch verlieren und die sensationelle Geschichte von Frank Schmidt.
Mein MML. Leute, wir haben heute wieder unseren Partner Jameson Whisky am Start und während wir beim letzten Mal, mach's nochmal, komm, und während wir beim letzten Mal noch über das Elf-Freunde-Quiz gerätselt haben, gibt es heute mal was Besonderes für die Fashion-Elite unter den Fußballfans.
Jameson hat jetzt nämlich gemeinsam mit Kids Super eine eigene Fußballkollektion an den Start gebracht. Ich habe hier zum Beispiel ein fantastisches Trikot in Pink bei mir liegen.
Das sieht geil aus. Eine ganz spannende Mischung aus 200 Jahre irischer Tradition und modernem New York Streetwear-Vibe. Und da Jameson ja bekannt dafür ist, Menschen zu vereinen, sind die Teile auch gleichzeitig eine Hommage an die Fans und die Fußballkultur. In Deutschland ist der Drop ab sofort übrigens exklusiv bei Beasten erhältlich.
Starkes Ding! Aber ich wette, die Trikots sind schneller weg, als wir Jameson sagen können.
Jameson.
Das kann ganz gut sein, aber pass auf, wir haben für euch eine Abkürzung. Ihr könnt das Trikot, das wirklich fantastisch aussieht, nämlich gewinnen. Schaut dafür jetzt unbedingt auf unserem Instagram-Kanal von Fußball MML vorbei. Dort verlosen wir jetzt zweimal das Jameson Kit Super, passend zum Launch.
Mega Aktion. Ich hole mir derweil schon mal meinen Jameson Ginger Ale und Lime. Den Link zum Rezept packen wir euch wie immer direkt in die Shownotes.
Und wie immer gilt auch, genießt Jameson bitte verantwortungsbewusst und das Ganze ist natürlich nur für alle über 18 Jahren. Die WM 2026 steht vor der Tür.
Jawohl,
ja?
Das ist es.
Geil.
Und da gibt's ihr eigentlich, wo man alle Spiele sehen kann?
Ja, da habe ich aber eine Antwort. Also Magenta TV, ne?
Völlig richtig.
Die holen nämlich die FIFA WM 2026 nach Hause. Mit der Telekom siehst du, aufgepasst, alle 104 Spiele, es sind ja wirklich so viele, der Fußball-WM live und 44 davon sogar exklusiv. Dazu gibt's die längste Live-Sendestrecke auf den drei exklusiven WM-Kanälen und das Top On-Air-Team mit, aufgepasst, Thomas Müller. Schon
The
geil.
Ja. Ne? Hol dir jetzt Magenta TV in den ersten 6 Monaten für 0 Euro, danach für 11 Euro monatlich. Das Ganze gibt's nur bei der Telekom. Jetzt sagt ihr, ja, Telekom, ja. Ich habe aber gar keinen Telekom-Anschluss. Das ist natürlich völlig egal. Das könnt ihr auch völlig unabhängig davon machen, ob ihr einen Telekom-Anschluss habt oder nicht. Magenta TV ist das Zuhause der FIFA-WM 2026. Alle Spiele live, viele exklusiv, dazu Multiscreen, UHD, Dolby Atmos und inklusive Features für alle Fans, 3 WM-Kanäle, innovative Formate, prominente Experten.
Kein extra buchen, keine Zusatzkosten, einfach WM genießen, auch ja, ohne Telekom-Internetanschluss buchbar. Ist ja wirklich nicht ganz unwichtig zu wissen, weil sonst zieht man gleich zurück. Der Breakfast Club sorgt bereits am Morgen für den perfekten Start in den WM-Tag. Finde ich auch sehr, sehr geil, weil die viele, nicht alle, aber viele Spiele finden ja in der Nacht statt. Und dann guckt man sich halt einfach morgens den Breakfast Club an und ist bestens informiert. Soll auch extrem gut besetzt sein, habe ich gehört.
Habe ich auch gehört?
Ja.
Richtig geiler Moderator.
Soll richtig geil, also richtig ja. geile Crew soll er
ja.
sein.
Ja. Also 3 Kanäle, Hauptprogramm mit Top-Kommentatoren, Fußball TV 2, Taktik-Feed mit innovativen Daten und Fußball TV 3 als Überraschungskanal mit wechselnden Promis und Ex.
Und dieser ja. Breakfast Club mit richtig geilen Leuten.
Das Ganze jetzt unter telekom.de/sport/magenta-tv-fußball und da sagt ihr zu Recht, Moment mal, das kann ich mir gar nicht merken. Ja. Kein Problem, wir packen euch das in die Shownotes.
Mein MML.
So, der erste FC Heidenheim ist jetzt unser Thema oder wie der Präsident einen Freund von ihm zitierte, die größte Wiederauferstehung seit Jesus Christus.
Ja, es ist natürlich ist schon witzig, diese ganze Geschichte. Also Heidenheim war ja im Grunde genommen schon seit ungefähr 8 Spieltagen abgestiegen. So, also es war völlig klar.
Mausetot!
Mausetot! Und das wiederum... Also ich meine, der blöde alte Spruch, totgesagte leben länger, der ist ja nun ein geflügeltes Wort, das kennen wir, aber im Fußball kann es durchaus mal helfen, totgesagt zu sein, weil es entlastet dich natürlich sofort in dem Moment. Das wird jetzt natürlich interessant sein zu sehen, was das mit die Psyche von die Spieler macht, weil ich hab ja schon gesagt, also im Grunde genommen hatten die Heidenheim-Spieler in den letzten Wochen vielleicht mit die schönste Phase ihrer Profikarriere, denn alle sagen, das war's, es ist Feierabend. Will sagen, die nächsten 6, 7, 8 Spiele kannst du komplett druckbefreit genießen. Weil alle sagen, du bist abgestiegen, es ist vorbei. Du machst nur noch Showrunden. Im Grunde genommen das, was Angela Merkel mal als, ob ich mache jetzt nur noch Wohlfühltermine. So, was passiert? Völlig entlastet von dem Druck, fangen die plötzlich an zu punkten wie blöde, müssen am Ende auch noch traurig sein, dass sie gegen die Bayern nur unentschieden gespielt haben. Und jetzt... Am letzten Spieltag sind sie aber wieder in einer Situation, die sie davor lange gehabt haben und dann irgendwann nicht mehr kannten. Jetzt ist plötzlich Druck da. Jetzt hast du wieder, Lukas, sag es bitte.
Die Abstiegsflatter.
Ja, auch das. Ich wollte sagen, etwas zu verlieren.
Achso, Zunge du hast jetzt geblutet. Plötzlich
jetzt hast du plötzlich wieder was zu verlieren. Und das wird natürlich interessant sein zu sehen, was das mit ihnen anstellen wird.
Frank Schmidt ist ja vor allem eines über all diese Jahre gewesen, der Guru der Einfachheit. Also da ist Fußball so simpel und das war ja auch immer sein Erfolgsrezept. Der geht dann hin und sagt, gut, wir sind eigentlich schon abgestiegen, zumindest emotional, aber auf dem Papier ja noch nicht. Also haben wir noch eine minimale Chance und die müssen wir irgendwie nutzen und wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel. Das war sein Mantra. Woche für Woche hat er gesagt, wir gucken mal, mit diesem schönen Zitat zwischendrin, wenn er gesagt hat, wenn wir am Ende überm Strich stehen und ich gebe hier wieder ein Interview und das hat geklappt, dann müssen wir bis dahin, als das kleine Heidenheim ja sehr viele Spiele gewonnen haben, und dann bin ich, bin ich natürlich glücklich. So. Das
Interessante
und dieses
ist
Mantra der Einfachheit hat total funktioniert, neben dem, dass eine Mannschaft, der man den Aderlass der letzten Jahre angemerkt hat, also es war ja ein ähnliches Märchen wie bei Union Berlin, du steigst auf, du hältst die Klasse, plötzlich spielst du als Außenseiter europäisch mit dem Höhepunkt, ihr erinnert uns, dass sie dann auf Chelsea getroffen sind, das kleine Heidenheim plötzlich gegen Chelsea, völlig verrückte Geschichten, aber die Besten und auch der Beste sind ja immer gegangen, die spielten dann halt plötzlich in Freiburg, wie Jan-Niklas Beste, wie Tim Kleindienst bei Gladbach, und wenn die Besten immer gehen, Sienza vor der Saison, der sie ja noch in der Liga gehalten hat mit seinem Tor gegen Elversberg, dann kannst du es irgendwann als so kleiner Club nicht mehr kompensieren. Und deswegen waren sie ja sowieso Abstiegskandidat Nummer 1. Und dann war es so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Heidenheim wird es diesmal nicht schaffen. Das wird deren verflixtes Jahr. Und dann rutschten sie unrein, weil sie auch nicht funktionierten und vor allem nicht in der Offensive. Sie hatten irgendwie kein Rezept. Und das hat sich in den letzten 7 Spielen, und ich weiß nicht, was da passiert ist, ob es das Mantra der Einfachheit ist oder die taktische Umstellung oder das Personal, auf jeden Fall haben sich diese Mannschaft nochmal gefunden. Defensiv konnten sie ja eh immer ganz gut, aber offensiv, weil die vorne plötzlich funktioniert haben, vor allen Dingen die 4, nämlich die Leihgabe von den Bayern, Ibrahimovic, Erdingci, der Rückkehrer, Piringer, ja. Und Zivtzivadze, das war ja der Königstransfer damals von Karlsruhe. Da haben alle in der zweiten, da haben alle in der zweiten Liga jubiliert. Jetzt ist der Zivtzivadze endlich weg. Jetzt kann der uns nicht mehr kaputt schießen. Er ist ja ein Ausnahmestürmer der zweiten Liga.
Ja, ja.
Und plötzlich treffen die letzten 7 Spielen 17 Tore. Zivtzivadze hat bis zum Spiel in Köln in jedem der letzten 4 Spiele ein Tor erzielt. Wahnsinn, also plötzlich funktioniert es und du merkst es ihnen an, die sind nach Köln gefahren und vor allen Dingen dieses Quartett plus dann auch noch Schöppner, der ja 2 Tore erzielt hat, diese 5, die funktionierten dann plötzlich offensiv und dann gewinnst du 3-1 in Köln und es ist nicht mal glücklich und das ist dieser Turnaround, den er da geschafft hat.
Also 2 Anmerkungen dazu, du hast gerade gesagt, wenn die Besten immer gehen, ich wäre ja schon froh, wenn wir überhaupt einen Besten im Team hätten, aber das ist eine andere Geschichte. Interessant ist nämlich, dass diese Wiederauferstehung quasi vom ersten FC Heidenheim ja quasi zeitlich einhergegangen ist mit der Ankündigung von Frank Schmidt, seinen Vertrag nicht mehr zu verlängern. Also aufzuhören, nicht in dieser Saison, sondern in der nächsten Saison. Und witzigerweise, ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeiner Form mit zusammenhängt, dass man sich da nochmal besonders motiviert gefühlt hat. Aber es war zeitlich ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, weil ich nämlich noch dachte, oh Gott, ob das so schlau war, das jetzt zu kommunizieren, in einer Phase, wo man zumindest noch theoretische Chancen hat, nicht abzusteigen. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Er hat es bekannt gegeben.
Selbst da hat er die richtige Entscheidung gefällt.
Offensichtlich.
Ja, vielleicht hat das irgendwas gelöst. Vielleicht auch bei ihm. Vielleicht ist er zu so einer alten Entspanntheit zurückgekommen. Ich schätze den ja ohnehin sehr. Als Typen, die letzten Jahre Riesenbereicherung für die Bundesliga. Jetzt durfte er ja auch wirklich in allen Gazetten nochmal so auf Abschiedstournee gehen und nochmal erklären, wie er das jetzt geschafft hat und den Turnaround und dieses Endspiel sich erarbeitet hat und so. Total spannend. Ich, wie gesagt, du läufst durch Paris, ich werde es in Berlin anhören oder mir anschauen. Man drückt ihnen den Daumen, weil sie natürlich auch von den 3 Clubs dann der sympathischste sind. Und das liegt auch und zuvorderst an der Personalie des Trainers und an der Geduld, auch mit diesem Trainer durch dick und dünn zu gehen.
Genau, genau. Naja, weil in Heidenheim manifestiert sich ja alles, was wir am Fußball so lieben. Ne? Also du hast dann eine ganz klassische Aufstiegsgeschichte, also von der zweiten Liga dann halt eben, ich weiß, wie viele Leute leben in Heidenheim? Ich weiß gar nicht, 15.000 oder so? Keine Ahnung.
Ich bin blockiert also mit Elversberg. In Elversberg leben 14.000, damit 1.000 Menschen weniger als bei Hertha in die Ostkurve passen. Und wahrscheinlich, ich google mal, aber Heidenheim ist, glaube ich, gar nicht so klein. Ich sag mal aus dem Bauch heraus 50.000 und google mal.
Okay, okay, google mal und dann kannst du auch gleich gucken, wie viele ins Stadion passen. Und dann hast du natürlich
ich glaube, ich habe es vor ein paar Wochen mal nachgeguckt. 50.077.
Naja, ist dann doch mehr, als ich dachte, aber gut. Und dann hast du natürlich diese Rocky Balboa-artige Erzählung von, es kommt nicht darauf an, wie oft du getroffen wurdest, sondern wie oft du immer wieder aufgestanden bist. Und das ist natürlich geil. Und wenn du das dann vergleichst mit Wolfsburg und St. Pauli, da kann man sich dann eine gewisse Häme nicht verkneifen, aus dem einen oder anderen Grund. Und natürlich drücke ich dann Heidenheim die Daumen, weil das einfach die geilste Geschichte ist. Und das ist etwas, die wir oben an der Spitze nichts zu gucken haben, weil der FC Bayern da alleine seine Kreise zieht. Also richtet sich der Fokus automatisch auf das, was da unten geschieht. Und man möchte ja ein bisschen was empfinden. Man will ja mitfiebern. Ich meine, dass ich plötzlich mit Heidenheim fiebere, ist auf eine gewisse Art und Weise genauso absurd, wie dass ich an einem Mittwoch in der Champions League mit dem FC Bayern es halte, weil die Geschichte halt, ich meine, die Geschichte des FC Bayern ist nicht so spektakulär wie die von Heidenheim, aber am Ende willst du ja immer irgendwo emotional andocken und mit irgendwem sein, weil warum willst du denn sonst dann Fußball gucken?
Wie interessant übrigens, wie schnell das kippt, ne? Also wir haben ja in der letzten Saison noch mehr oder weniger uns beschwert über die Verzwergung der Bundesliga durch so Vereine wie Heidenheim. Und da gehört ja auch so ein Verein wie der FC Augsburg beispielsweise irgendwie auch so mit dazu, wo man sich doch eigentlich eher die Nürnberger, die Schalker, die Düsseldorfer und eben sozusagen die großen Traditionsnamen in der Bundesliga wünschen würde. Und kaum legt man mal so eine Comeback-Story hin, da holt man sich dann quasi bundesweit plötzlich Fußballfans im Liebesrausch zum ersten FC Heidenheim dazu.
Das ist, Mike, das ist die Fußballfan-Version des Stockholm-Syndroms. Also wir haben uns jetzt damit abgefunden. Es wird eh nicht mehr besser. Und dann klammern wir uns doch noch an den allerkleinsten Strohhalm und sagen, ja, aber wenigstens Heidenheim kann doch noch schaffen, dass Wolfsburg absteigt.
Ja, so. Ja, so, sowas halt. Naja, und Heidenheim ist halt sowas wie der Paul Potts der Bundesliga. Ja. Wenn du dir den anguckst, würdest du jetzt auch nicht sagen, oh, der ist aber schön. Dem möchte ich jetzt gerne bei Insta folgen. Aber wenn der dann natürlich so, wenn er da plötzlich die Großen wegsingt, dann denkst du dir, ach, irgendwie geil.
Ja, Wolfsburg ist ja, Wolfsburg ist ja der Paul Pott der Bundesliga.
So ist es eben.
Genau. Wie sehr muss dich der FC St. Pauli nerven, dass du für Heidenheim bist?
Wer, mich?
Ja.
Mich?
Ja.
Ja, mir ist es halt ein bisschen, also diese, das haben wir ja noch schon häufig genug besprochen, der FC St. Pauli ist mir als Club durchaus sympathisch, ja. Aber mir ist es natürlich total auf den Sack gegangen. Wenn du Haltung halt einfach zur totalen Medienmarke machst, dann hast du irgendwann, wie sagt man so schön, you jumped the shark. Und da muss ich dann sagen, bisschen mehr, nee, das sage ich jetzt nicht, aber. Es ist mir halt auf die Eier gegangen.
Ich rette dich noch, weil ich habe noch eine Beobachtung.
Ich würde gerne wissen, was du sagen wolltest.
Das sagt er dir dann bei uns im Chat.
Ja.
Und das lese ich dann nächste Woche vor.
Aber nee, ich kann dir sagen, was ich gesagt hätte. Das hätte mir zu sehr nach Basler geklungen. Mhm. Und deswegen, also ich sag's jetzt als Basler und distanziere mich damit automatisch von meinen eigenen Gedanken.
Ich hätte den empfohlen, mal ein bisschen mehr Fußball spielen und ein bisschen weniger eine linksbündige Schrift.
Verstehst du?
Ja, verstehe.
Jetzt verstehst du auch, warum ich mich von dem eigenen Gedanken distanziere.
Naja, aber man kann jetzt
ein bisschen zu banal ist.
Dann spulen wir doch nochmal 5 Minuten zurück.
Sehr gut.
Als du noch wirklich gut warst, Micky. In diesem Podcast und dieses tolle Bild von Rocky Balboa. Und ich stelle mir wirklich vor, nach so einem 12-Runden-Kampf, dass dieser Abstiegskampf ja jetzt auch war. Also vor allem die letzten 12 Spieltage, der längste Boxkampf in der Geschichte des ersten FC Heidenheim. Und dann steht da Frank Schmidt, hat das Ding irgendwie gewonnen, zugeschwollene Augen, ne, irgendwo in der Ringecke und sucht seinen Stürmer Ibrahimovic und ruft immer: Arion! Arion!
Na bitte, Arion! Also jetzt sind wir hier.
Jetzt haben
wir es.
Full Circle Moment.
Jetzt sind
back
in the game.
Apropos mit dem blauen Auge davongekommen: Borussia Dortmund ist Vizemeister und hat noch groß Abschied feiern dürfen.
Oh ja, ich wäre gerne im Stadion gewesen am letzten Heimspieltag. Das hätte ich gerne gesehen. Aladin hat mir immer Fotos und Videos geschickt. Ich war ein bisschen traurig. Ich war ja beruflich verhindert. Sonst hätte ich es auf jeden Fall dorthin schaffen mögen. Und es wurden mehrere Spieler verabschiedet. Salih Özcan wurde verabschiedet. Julian Brandt, Niklas Süle. Alles auf die eine oder andere Art verdiente Spieler. Sebastian Kehl hat einen würdigen Abschied bekommen. Mhm. Möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich grüßen und ihm für doch viele gute Leistungen auch ganz herzlich danken. Hätte ich gerne miterlebt. Niklas Süle hat ja in der Süddeutschen wurde geschrieben über sein Interview, was auch nochmal so ein, zwei bemerkenswerte Einblicke in sein Profidasein geliefert hat. Das haben wir nämlich ja hier noch gar nicht besprochen, dass er mit nur 30 Jahren aufhört und vom Profifußball zurücktritt. Da kommt uns natürlich Rudi Völler wieder in den Sinn, als Marcel Janssen mit, glaube ich, 29 aufgehört hat, den Fußball nie geliebt. Das stimmt, glaube ich, so nicht. Aber ich glaube, Niklas Süle hat das Leben immer einen Hauch mehr geliebt als den Fußball. Das ist ihm überhaupt nicht zum Vorwurf zu machen. Aber man muss schon auch feststellen, dass jemand mit seiner, und das haben wir ja im Podcast hier mehrfach schon erwähnt, dass jemand mit seiner großartigen Veranlage, und das weiß er selber ja auch, durchaus ein bisschen mehr aus seiner Karriere hätte machen können. Also er hätte der deutsche Kyle Walker sein können. Er wurde halt nur der deutsche Niklas Süle. Aber, und das ist mir auch wichtig zu erwähnen, wenn er ein glücklicher Mensch ist, der ein Leben führt, das er liebt, das ihm gefällt, dann gönne ich ihm das privat von Herzen. Das finde ich erstmal gut.
Beeindruckend ist übrigens, und da können wir vielleicht einfach mal empfehlen, Spielmacher, der Podcast von Sebastian Hellmann. Dort hat ja Niklas Süle sein Karriereende bekannt gegeben und auch wirklich viele sehr offene, sehr ehrliche Einblicke in seine Karriere und auch in seinen Kampf beispielsweise mit dem, was ja hier auch sehr oft schon thematisiert wurde, mit seinem Kampf gegen die Pfunde quasi erzählt. Das ist ganz beeindruckend, auch wie offen er das tut.
Zwei Zitate, das eine sehr ehrlich, das andere mit einer wirklich sehr überraschenden auch Selbstironie versehen, habe ich euch noch mitgebracht aus dem Spielmacher-Podcast. Einmal erzählt er, wir hatten donnerstags Wiegen und ich habe den Mittwoch nichts gegessen. Nichts, immer gefastet. Und ich bin abends daheim noch in die Sauna, mit Regenjacke, am nächsten Tag auf die Waage gestellt, 2,5 Kilo weniger gewogen und gedacht, jetzt passt es wieder, jetzt können die mir nichts sagen. Die anderen 6 Tage gelebt wie ein, ich will es gar nicht sagen. So, und das andere ist dann, mitten im Spielmacher-Podcast schreibt Spox, ich weiß nicht, wie spät es ist, aber ich habe echt Hunger. Da es mein letztes Interview als Profifußballer wird, habe ich 12 Cheeseburger besorgt, weil allein ich esse eigentlich so meine 6.
Ja. Ja, also wie gesagt, ne, das ist etwas, da denke ich schon ganz lange drüber nach. Was ist eigentlich für uns eine gute Profikarriere? So, ich denke mal so ein bisschen daran, wenn ich überlege, Thomas Broich zum Beispiel in der Bundesliga bei Nürnberg und bei Gladbach war eine mediokre Karriere. Aber dann ist er zu Brisbane Roar gegangen und hat dort ein wunderbares Leben geführt. Ist das jetzt die schlechtere Karriere? Würde ich sagen, nicht unbedingt, wenn du jetzt mal den menschlichen Faktor mit einberechnest. Also da ist jemand mit seinem Talent als Fußballer, geht nach Australien, lebt in Brisbane eine herrliche Zeit. Dort kann man ein gutes Leben haben, ist dort ein sehr, sehr geliebter und geschätzter Profi. Ist das die schlechtere Karriere als die eines durchschnittlichen Bundesliga-Profis, der 10 Jahre Bundesliga spielt und dort vielleicht seine Zeit in Sinsheim
das
verbringt.
Das stimmt, aber Niklas Süle ist stand jetzt noch am Phoenixsee. Da muss jetzt halt ein deutliches Upgrade passieren. Aber und das ist es ja auch. Und es steht ihm ja auch frei, anders als dieses Janssen-Zitat, der hat den Fußball nie geliebt, zu sagen, mit 30, genau, das war's. Sagen wir mal so, da er ja auch nicht für Nüsse gespielt hat, er hat ja genug zur Seite geschafft, wenn er es schlau gemacht hat. Also auch die 30 Jahre. Und es sind, glaube ich, über 300 Bundesligaspiele, oder?
Niklas er hat genau 300 Bundesligaspiele. Nico Kovac ein Ehrenmann war und ihm diesen Einsatz noch gegönnt hat, was ich sehr gut finde. Also
ich habe das Spiel ja erlebt. Ich war ja im Stadion. Er hat auch nochmal gezeigt, dass er, und das hat er ja auch im Podcast gesagt, auch mit 100 oder 110 Kilo in der Lage ist, 35 Kilometer schnell zu laufen. Das muss man ja auch mal sagen, ne? Also, das ist irre, es ist einfach wirklich Wahnsinn. Irre, mit dieser Körperstruktur so schnell laufen zu können. Statue, wollte ich sagen.
Ja. Also, für immer die Monstergrätsche, die Cola-Gedächtnisgrätsche gegen Mbappé.
Absolut.
Mhm. Also wirklich, das bleibt dann, das ist ja auch noch gar nicht so lang her, das bleibt.
Ja.
Und es bleibt aber auch noch eine Beobachtung aus dem Dortmunder Fankreis und weil wir jetzt schon über Janssen und so gesprochen haben, es ist der dritte Profifußballer, der nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund sagt, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Schulz, Schürrle, Süle.
Ja.
Die alle sagen, puh, das hat mir jetzt aber auch gereicht, da beim BVB, ich spiele einfach nicht weiter.
Ja, so, genau, das ist aber auch ein interessanter Punkt. Also gibt sehr viele interessante Punkte in dem Zusammenhang, aber die Lesart könnte sein, der Borussia Dortmund treibt den Leuten den Spaß am Fußball aus. Ich fürchte aber, dass Borussia Dortmund das Talent hat, Spieler anzuziehen und fürstlich zu alimentieren, und jetzt kommt natürlich die dunkle Seite des Ganzen, die ein gestörtes Verhältnis zum Profisein haben. Und ich fürchte, das ist richtiger, denn das möchte ich als Fan des Fußballvereins Borussia Dortmund schon auch nochmal sagen. Ich sehe es schon sehr kritisch, dass es immer mein Verein ist, der Spielern mit einer nicht glanzvollen Profi-Auffassung so viel Geld zahlt. Denn das hätte man vorher auch wissen. Ne? Wie gesagt, wirklich, Niklas Süle, feiner Kerl, super Fußballer, alles wunderbar und ich freue mich für ihn, dass das so aufgeht. Aber ich muss das nicht haben, dass mein Verein jemandem 15 Millionen oder 14 Millionen im Jahr zahlt, der nur über Sauna und so ein bisschen Wagenbeschiss immer irgendwie die Kriterien erfüllt, weiter Teil des Profikaders zu sein. Das ist natürlich ein Problem des Vereins und nicht des Spielers. Der Spieler macht das, was er macht, um irgendwie ein möglichst gutes Leben zu haben. Völlig okay. Aber dass der Verein sehenden Auges sich immer wieder Profis holt, die keine perfekte Auffassung von dem haben, was sie da beruflich machen, das ist natürlich dem Verein anzulasten.
Übrigens eine schöne Beobachtung noch aus Dortmund und ich muss dazu sagen, ich hatte leichte Mainz-Vibes beim Stande von 3:1 in der 80. Minute, feierte quasi das Stadion zum einen sich selbst und zum anderen den Aufstieg von Schalke 04. Man begrüßte Schalke also wirklich sehr laut und sehr lustig eigentlich auch mit den üblichen Songs. Scheiße 04 und wer nicht hüpft, der ist ein Schalker. Das ganze Stadion hüpfte auch. Und in dieser Sekunde, und deswegen sage ich, ich hatte so Mainz-Vibes, als man ja auch damals sich schon feierte, Dortmund wird Meister und Schalke steigt ab. Und so weiter. Also mit Ironie und ein bisschen Überheblichkeit ranging. Und genau in dieser Phase, als man die Schalker sozusagen in der Bundesliga begrüßte, fiel dann das 3:2 für Eintracht Frankfurt. Und ich dachte, naja, schon wieder, Hochmut kommt vor dem Fall, aber es haben sie dann ja doch am Ende noch irgendwie über die Zeit gerettet. Aber
ja,
unabhängig davon, Schalke wird begrüßt im Westfalenstadion. Borussia Dortmund freut sich natürlich, wie wir alle, auf das Derby, haben wir ja auch gestern schon, haben wir auch in der letzten Woche schon drüber geredet.
Ja,
ja, aber Schalke kommt anders als der BVB als Meister, ne?
Das stimmt natürlich. Ja. Naja, wird geil. Ein letztes noch, Julian Brandt, Superspieler, der aus anderen Gründen sein Potenzial bei Borussia Dortmund nicht dauerhaft hat entfalten können oder wollen oder wie auch immer. Bin Riesenfan nach wie vor. Ich finde Julian Brandt super. Ich hoffe, dass er einen Verein sich sucht, bei dem er sein spielerisches Glück findet und dann dauerhaft mal das Potenzial abrufen kann. Wäre ihm von Herzen zu gönnen.
Freddy Röckenhaus, der größte BVB-Fan mit Redaktionsserverzugang bei der SZ, schrieb ja wirklich tatsächlich in seinem Vorspann zum Spiel, mit Julian Brandt ist ein Weltstar ablösefrei. Und da dachte ich, puh, also ich weiß nicht, ob ich in den Rang eines Weltstars heben würde. Der einzige ablösefreie Weltstar, schrieb er, glaube ich. Aber kolportiert wird, Atletico Madrid, Arsenal und Inter Mailand sind am ihn interessiert. Okay. Ich sage ja immer noch, er muss der Nachfolger von Guerrero beim FC Bayern werden. Das habe ich, glaube ich, aber dann weitestgehend exklusiv. Aber vielleicht, wenn es so kommt, wäre es ein schöner Transfer. Dann noch eine fantastische Beobachtung aus dem bei der Geburt getrennt, die ich euch nicht vorenthalten möchte, okay, weil der Film Hook schon gefallen ist. Und ich bekam unter der Woche eine Zuschrift nach einer Folge Vorwärts Westend, dem Hertha-Podcast, wo jemand schrieb, höre gerade den Podcast und bin bei der Stelle, wo ihr über Tim Walter redet. Tim Walter erinnert mich immer an Glenn Close in Hook. Und ich muss euch das zuschicken. Das ist,
lustig.
Das ist sensationell. Wir müssen das irgendwie posten. Ich habe es euch mal in unsere Gruppe geschickt.
Wie lustig ist das denn?
Tim Walter erinnert mich an Glenn Close in Hook. Wir posten das bei Instagram.
Wie lustig ist das denn? Das ist ja fantastisch.
Das ist das Lustigste, was ich je gehört habe.
Ey, aber wirklich ohne Scheiß, dafür liebe ich unser Publikum, dass sie auf so eine Scheiße kommen. Ist das witzig, ey. Toll.
Das müssen wir auf jeden Fall posten.
Ja,
das müssen wir.
Nein,
also
wirklich.
Tim Walter ist Glenn Close in Hook, ist die beste Punchline des Abstiegskampfes und der Saison. Also ist einfach so.
Also ganz klar. So. Wirklich sehr, sehr gut. So, also da habe ich zum Schluss noch ein kleines Ranking für euch. Da freut ihr euch doch drauf. Na sicher. Ne? Und zwar, weil ja Albert Riera höchstwahrscheinlich spätestens nach dieser Saison seinen Hut wieder wird geben müssen. Nehmen müssen. Geben kann er denn auch, aber jemand anderem. So, also nehmen müssen.
Heißt er nicht Alberto Riera?
Alberto Riera, ja.
Alberto Riera, si. Natürlich,
das ist der mit dem Pipita-Hut.
Genau.
Ja.
Habe ich für euch eine Top 10? Geilste Trainer vor einem Mikro. Vor allen Dingen Pressekonferenzen. Ich mache nur eine kleine Ausnahme.
Nicht
also
schlecht.
Sehr unterschiedliche Performances, die ihr dann ranken dürft, weil Alberto Riera, klar, ne, Pressekonferenz Frankfurt, völlig klar.
Ja.
So in dieser Tradition
super.
Stehen wir jetzt.
Sehr gut.
Ein Ranking. Also die Top 10. So, Und
schon mal Props.
Wer möchte anfangen von euch beiden?
Ich fange heute mal an.
Okay, Lukas fängt an. Wir fangen erstmal an mit Bruno Labbadia. Trainer sind keine Mülleimer. So mit diesem hessischen Akzent. Fünf. Labbadia auf die fünf. So, jetzt kommt, jetzt wird Lukas gleich schon begeistert sein. Es geht direkt schon weiter. Klaus Augenthaler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was war es? Sieben Fragen, sieben Antworten. Das waren insgesamt, glaube ich, 47 Sekunden.
Das war schon Legende, würde ich mal sagen. Ja. Ganz große Legende. Und ich finde, der hat schon die zwei verdient.
Finde ich eine gute Wahl.
Es ist witzig, als Micky die Rubrik angesagt hat, habe ich spontan gedacht, wenn Augenthaler kommt, ist Augenthaler meine Eins. Aber mit der Zwei kann ich auch leben.
Ja, finde ich auch.
Weil wenn Thomas Reuter
auch nur gemacht,
ich bin ein Trainer.
Habe ich auch nur gemacht auf die Zwei, weil er schon so früh kam und das meistens ein Indiz dafür ist, dass noch richtige Kracher kommen.
Ja, Thomas, das ist absolut
Spoiler. Thomas Doll kommt dreimal noch in diesem Ranking.
Nein, nicht dreimal, aber genau jetzt.
Lache mir doch einen Arsch ab. Eins.
Also als er 2-8-Trainer von Borussia Dortmund war. Was? Doll auf die 1?
Ja, okay, pass auf, wenn ihr es so sagt, dann macht ihr den Günther Jauch, dann sage ich auf die 4.
Ja gut, komm. Also auf die 4. So, jetzt für dich, Mike.
Ja.
Gert-Jan Verbeek, VfL Bochum versus Bülzer. Ihr seid Arschlöcher.
Auf die 7.
Auch gut. Auf die 7. Okay. Ach,
scheiße, Trapatonen.
So, jetzt kommt... eigentlich ist es ein bisschen das Gesamtwerk, aber ich nehme jetzt vor allen Dingen mal Bezug auf seine Rückkehr aus Florida. Christoph Daum.
Also ich muss sagen, mit der Haarprobe, soll ich sagen, im Nachhinein, es war ein Fehler.
Ja, so. 6.
Also, ja, Christoph Daum nur auf die 6, was mir, so generell nicht, Pressekonferenz?
Also dann müsste, also da, weil ich habe, ich tue dies, weil ich ein reines Gewissen habe, das wäre 1. Das wäre ein 1er Anwärter.
Okay,
das steht für mich auf einer Stufe mit Flasche leer.
Ja, okay, verstehe. Weil man kann ja bei manchen Trainern ist es ja auch eher das Gesamtwerk und nicht nur die einzelne Tat. Das ist ja bei Augenthaler ein bisschen anders als bei Daum. Aber da ist natürlich Daum mit der 6.
Für sein Lebenswerk.
Ja. So, jetzt kommt mal ein Klassiker, hat auch nicht mehr jeder mitgekriegt, ist aber immer wieder schön, auch in Rückblicken. Für dich, Mike, Ernst Happel, der am Ende der Pressekonferenz, ich wünsche alle Beteiligten frohe Weihnachten, machen Sie es gut. Das war irgendwie auch sehr schön, aber ist natürlich schon sehr speziell, ne?
Ja.
Weil er hat ja nie geredet.
Ja.
Er hat halt einfach nie geredet.
Ja, aber wir können ihn jetzt nicht dafür feiern, dass er mal geredet hat. Also packe ich den auf die 9.
Happel auf die 9 ist irgendwie auch ein toller Titel. So, Lukas, wir müssen jetzt nicht mehr viel sagen, du hast ihn schon erwähnt, Giovanni Trapattoni.
Also es gibt nur leichte Abzüge in der B-Note, weil es irgendwann eine Netto-Werbung wurde. Mhm. Damit hat er sich verkauft und ein Stück Bundesliga-Geschichte verkauft und trotzdem Trapp auf die 1.
Ja, muss man machen. Mir ist natürlich im Laufe der Jahre dieses geflügelte Wort Flasche leer und so unfassbar auf den Sack gegangen. Ja. Aber das zeigt ja auch, inwieweit das so transzendiert, indem der Kosmos Bundesliga verlassen wird und etwas so zum Kulturgut wird. Und das ist, glaube ich, ein guter Indikator dafür, dass Strunz, dass das natürlich dann auf die 1 gehört. So, jetzt für dich wieder, Mike. Jetzt verlassen wir kurz mal den Raum der klassischen Pressekonferenz und es ist eher eine Schalte. Und zwar zwischen Reinhold Beckmann in der roten Jeansjacke
und Uwe Seeler.
Und der damalige Trainer, nein, nicht Uwe Seeler, der sich an den Nüssen Bodo kratzt, Lattek. sondern der Trainer des FC Schalke im kompletten Raktiv-Outfit, inklusive Kappe, wo dann irgendwann Reinhold Beckmann nicht loslassen wollte und dann nochmal drauf zu sprechen. Ja, sagen Sie mal, Herr Lattek, aber jetzt nochmal zu Ihrem Outfit da, was Sie da anhaben. Und dann sagt er, ja, was soll ich machen? Soll ich nacken kommen oder was? So.
Also, das war sehr schön.
Deswegen Udo Lattek.
Würde ich mal sagen, die 3 haben wir noch, oder?
Die 3 haben wir noch, ja.
Haben wir die 4 auch noch?
Muss man. Wir haben die 4 nicht mehr, wir haben aber noch die 8 und die 10 und natürlich die 3. Ja.
Also 3, 8 und 10.
Mhm.
Alles Spielertypen, die dem FC St. Pauli fehlen.
Das ist richtig. Ja.
Das stimmt. Ja.
Ja, wähle weise, ne?
Mhm.
Ja.
8.
Okay, krieg die 8. So, jetzt Lukas, und das passt natürlich auch für dich, weil es ist dein Verein.
Ich kann immer noch sagen, ich bin fit, ich kann immer noch sagen, attack, attack, go.
So, ja, pass auf, ne? weil ich glaube, dass die Geschichte mit der Dispersionsfarbe nicht mehr kommt und ich darauf gehofft hatte, kriegst du stellvertretend dafür, dass Otto selbst nur Fachfragen zulässt und dann so einen Scheiße erzählt und der ja nicht nur gesagt hat, ich bin jung, ich bin fit, ich kann immer noch sagen Attack, Attack, Go, sondern unseren Spieler Perdedei immer Paradise genannt hat, ist das natürlich die 3.
Ja, das finde ich okay. Das finde ich okay. Und damit wandert auf Platz 10 ein Mann, der als Trainer jetzt auch wirklich, also ja, jetzt nicht so ganz große Meriten angehäuft hat, rhetorisch gleichwohl schon. Mike, du hast also durch dein Voting jemanden auf die 10 verwiesen, der speziell in Remscheid seine Spuren hinterlassen hat. Thorsten Legert bei seinem Amtsantritt in Remscheid oder wie er sagte, in Remscheid. Ne? Und die Einstellung ist Fakt, sage ich an dieser Stelle. Die Einstellung ist Fakt und viele andere Dinge. Ich danke euch für dieses Ranking. Deswegen auf Platz 10. Thorsten Legert in Remscheid. Platz 9. Ernst Happel wünscht allen frohe Weihnachten. Auf Platz 8. Udo Lattek im Müller-Raktiv-Komplett-Outfit. Auf Platz 7. Gert-Jan Verbeek und der Arschlöcher von The Bild. Auf Platz 6.
Ja, ich muss sagen, die Haarprobe im Nachhinein war ein Fehler.
Christoph Daum ist auf der 6. Auf Platz 5. Bruno.
Ja, ich bin der Trainer, ich bin kein menschlicher Mülleimer.
Auf der 5. Auf Platz 4, Thomas, da lache ich mir doch einen Arsch ab, doll. Auf Platz 3, Otto,
attack, attack, go,
Rehagel. Auf Platz 2, Klaus, meine sehr verehrten Damen und Herren, 5 Fragen, 5 Antworten, 47 Sekunden, Klaus Augenthaler. Und auf Platz 1 ist Giovanni Struns, Flasche leer, Trapattoni. Das ist doch ein Ranking, da können wir doch alle wirklich gut mitleben,
oder? Auf jeden Fall.
Ja.
Und dann nochmal an das großartige Zitat von Thorsten Legert erinnern, als er nach Spätzle gefragt wurde und gesagt hat, die habe ich noch nicht probiert, aber im Allgemeinen mag ich Geflügel. ich wollte doch als Rausschmeißer, weil Mike so gerne über St. Pauli sprechen wollte, und das schieben wir dann in die nächste Woche, weil ich hatte mit Micky gestern noch geschrieben, hast du ein Ranking? Und er hatte eines, ich hatte aber heute Morgen noch eine spontane Eingebung, und dann machen wir das nächste Woche, die Top 10 St. Pauli-Fans unter Prominenten.
Wow,
sehr gut.
Alter.
Das gefällt mir sehr gut.
Das machen wir nächste Woche. Das könnt ihr jetzt schon mal wissen.
Kultfans. Die Kultpromis.
Kultfans des FC St. Pauli.
Finde ich fantastisch.
Nächste
Woche. Da freue ich mich aber auch
drauf. Wunderbar.
Ja?
Dankeschön, ihr Mäuse. Hat Spaß gemacht.
Bis denn. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.